Liebe Geschwister, das Thema der Predigt für heute Morgen lautet: Gott schafft dich durch sein Wort neu. Gott schafft dich durch sein Wort neu. Wir haben einen Predigttext aus der Predigtreihe übers Alte Testament. 2. Könige 4 ist heute dran. 2. Könige 4, die Verse 8 bis 37. Ich lese den Text so nach und nach vor. Erstmal die Verse 8 bis 10. Eines Tages kam Elisha durch das Dorf Schunem. Dort wohnte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Jedes Mal, wenn er später dort vorbeikam, kehrte er bei ihr zum Essen ein. Einmal sagte die Frau zu ihrem Mann: Du erinnerst dich doch an den Gast, der immer bei uns einkehrt, wenn er vorbeikommt. Ich weiß, er ist ein heiliger Mann Gottes. Wir sollten auf dem flachen Dach ein kleines Zimmer für ihn bauen und es gut ausstatten mit Bett und Tisch, Stuhl und Leuchter. Wenn er uns besucht, kann er dort einkehren. So machten sie es. Das ist jetzt die Einleitung in diese Geschichte mit Elisha und der Frau und ihrem Sohn. In manchen Bibelübersetzungen ist von Elisa die Rede. Ich glaube, in den meisten, ne? Luther. Elisha ist ein bisschen näher dran am Hebräischen. Manche übersetzen es auch so. Elisha, der Nachfolger von Elia. Es bietet sich an dieser Stelle an, ein paar Informationen zu diesem Propheten Elisha weiterzugeben. Von ihm ist in den Königebüchern zuerst in 1. Könige 19 die Rede, von Vers 19. Da wird berichtet, wie der Prophet Elia beruft Elisha zu seinem persönlichen Diener, und später wird geschildert, wie Gott Elia zu sich entrückt und sein Prophetenamt auf Elisha überträgt. Ich lese mal die Stelle aus 2. Könige 2 von Vers 9. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisha: Was kann ich noch für dich tun, bevor der Herr mich von dir wegholt? Elisha bat: Ich möchte den Anteil des Erstgeborenen von deinem Geist erben und deinen Auftrag weiterführen. Elia antwortete: Du verlangst mehr, als in meiner Macht steht. Wenn der Herr es dich sehen lässt, wie er mich von dir wegholt, wird deine Bitte erfüllt werden, sonst nicht. Während sie so im Gehen miteinander redeten, kam plötzlich ein Streitwagen aus Feuer mit Pferden aus Feuer und trennte sie voneinander, und Elia fuhr in einem gewaltigen Sturm in den Himmel. Elisha sah es und rief: mein Vater, du warst Israels Streitwagen und sein Lenker. Als Elisha ihn nicht mehr sehen konnte, zerriss er sein Obergewand mittendurch. Er hob den Mantel Elias auf, der zu Boden gefallen war, und kehrte an den Jordan zurück. Genau wie Elia schlug er damit auf das Wasser und rief: Wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser und Elisha ging trockenen Fußes durch den Fluss. Die Propheten aus Jericho hatten ihm vom anderen Ufer aus zugesehen und riefen: Der Geist Elias hat sich auf Elisha niedergelassen. Das ist hier so ein Leitgedanke. Wird der Geist Gottes, der auf Elia ruhte, wird er jetzt übergehen auf Elisha? Wird er auch Elisha dazu befähigen, wie Elia als Prophet zu wirken? Und so geschieht es dann auch. Elisha bekommt diese, wenn man so will, Portion des Erstgeborenen vom Geist Gottes. Ja, Elia und Elisha, das sind die beiden Hauptvertreter des Prophetentums in Israel gewesen. Wer sich zum Beispiel die Königebücher durchliest und die Chronikenbücher, soll ja passieren, ne, dass man das mal tut. Dem fällt vielleicht auf, die Ähnlichkeiten und die Unterschiede. In den Königebüchern ist der Hauptabschnitt mittendrin der Bericht über Elia und Elisha. so von 1. Könige 17 bis 2. Könige 14 in etwa. Dieser Abschnitt fehlt in den Chronikenbüchern vollkommen, weil das Thema Propheten in den Königebüchern zentral ist. Es geht in den Königebüchern wesentlich um die Frage, wenn die Könige, also nennen sich ja Königebücher, und es werden Könige von Königen in der Hauptsache berichtet, wenn die Könige nicht nach Gottes Willen handeln, wer bestimmt dann die Geschichte Israels? Sind dann die Könige, die sich gegen Gott stellen, sind die am langen Hebel und können Israels Geschichte die Richtung geben? Oder legt Gott dann durch das Wort seiner Propheten die Geschichte fest und strukturiert sie? Und das wird bejaht. Und insofern ist ein Prophet Elia mächtiger als jeder König in Israel, der sich gegen Gott stellt. Beim Predigtext befinden wir uns mitten im prophetischen Dienst von Elisha. Wie bei Elia ist sein Dienst auch von Wundern geprägt, die Gott durch ihn tut. Es wird eingangs geschildert, wie Elisha, der als Wanderprophet im Nordreich unterwegs ist, in dem Ort Schunem eine dauerhafte Gastherberge bekommt. Die Frau des Hauses, die mit ihrem Mann einen gewissen Wohlstand hat, treibt dieses Vorhaben voran und Elisha macht davon Gebrauch. Sie erweist sich als jemand, der zum heiligen Überrest in Israel gehört. Auch das ist hier ein Leitgedanke. Wenn in Israel alles drunter und drüber geht, wenn die Anführer, die Könige von Gott abfallen und mit ihnen ein Großteil des Volkes, was wird aus dem Volk Gottes? Bleibt ein heiliger Überrest übrig? Und die Antwort lautet ja, durch Gottes prophetisches Wort. Ja, was ist das damals für eine Zeit in Israel gewesen? Etwa 930 vor Christus kam es nach Salomos Herrschaft zur Teilung des Reiches Israel. Weil Salomo Götzendienst trieb, führte Gott es so, dass sich 10 Stämme Israels vom davidischen Königshaus lossagten. Und sie bildeten hinfort das Nordreich, auch Israel genannt. Nur der Stamm Juda und die Leviten hielten noch zu Davids Königshaus. Das war hinfort dann das Südreich Juda. Die 10 Stämme setzten über sich auch einen König ein. Die waren sofort davon geprägt, dass sie Götzendienst trieben und die Bewohner des Nordreiches davon abhielten, am Gottesdienst in Jerusalem teilzunehmen. Und da war es dann ein König mit Namen Ahab, der es besonders schlimm trieb. Ahab, ungefähr 60 Jahre nach der Reichsteilung, wurde er König im Nordreich. Von ihm wird dann berichtet, 1. Könige 16, von Vers 30, noch mehr als seine Vorgänger tat er, was dem Herrn missfällt. Es war noch das Wenigste, dass er an dem Götzendienst Jerobiams festhielt. Das war der erste König im Nordreich. Was viel schlimmer war, er heiratete Isabel, eine Tochter Etbaals, des Königs der Phönizier, und er ging so weit, dass er dem Gott Baal Opfer darbrachte und sich vor ihm niederwarf. Er baute ihm in Samaria einen Tempel und errichtete dort einen Altar für ihn. Außerdem ließ er ein Bild der Göttin Aschera aufstellen. Mit diesen und ähnlichen Taten beleidigte er den Herrn, den Gott Israels, mehr als alle Könige, die vor ihm im Reich Israel regiert hatten. Und dann dauert es nicht lange, dass der Prophet Elia auftritt. Kapitel 17, Elia, der Prophet aus dem Dorf Tischbe, sagte zu Ahab, so gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Elia greift hier Fluchbestimmungen aus dem 5. Buch Mose auf, wo Gott ankündigt, wenn ihr mir nicht gehorcht in dem Land, das ich euch gebe, dann werde ich euch nicht segnen, sondern ich werde euch verfluchen. Und Dürre und Hungersnot werden dort als ein Ausdruck des Fluches Gottes über sein Volk geschildert. Eigentlich hatten die Könige in Israel die Berufung, die Israeliten in der Gottesverehrung anzuführen. Wenn ein Israelit sich unsicher war, also wie sieht denn das Leben zur Ehre Gottes aus, dann sollte er in dem König Israels ein leuchtendes Vorbild finden. Die Könige des Nordreichs und später auch die des Südreiches führten sie aber darin an, Götzen zu verehren. Sie verleugneten Gott als den höchsten König in Israel, und in diese Situation hinein sendet Gott seine Propheten. Die haben menschlich gesehen keine Macht. Das, was sie haben, ist die Autorität Gottes in Gestalt des prophetischen Wortes. Sie rufen das Volk, allen voran die Könige, zur Umkehr und kündigen Gottes kommendes Strafgericht an, wenn sie nicht umkehren. Sie stellen für den Fall, dass Buße getan wird, Gottes rettendes Eingreifen in Aussicht. Im Falle von Elia und Elisha wird die Geschichte so geschildert, dass es sich vor allem um eine Auseinandersetzung zwischen dem König und dem Propheten handelt. Der König scheint dabei überlegen zu sein, aber in Wirklichkeit bestimmt Gott den Lauf der Geschichte Israels, wie er es durch die Propheten ankündigt. Und diese Feststellung wird bei Elia durch besondere Zeichen unterstrichen. Da gibt es dieses Beispiel. König Ahab entsendet 50 Soldaten zu Elia. Die sollen ihn gefangen nehmen. Gott unterstreicht die Autorität von Elia und seines Wortes dadurch, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt und die 50 Soldaten in einem Schlag tötet. Die Vollmacht des prophetischen Wortes bleibt aber auch in dem Fall bestehen, wo der von Gott gesandte Prophet leiden muss. Am Beispiel von Micha wird das veranschaulicht, des Propheten, 1. Könige 22, von Vers 23. Du siehst also, wandte sich Micha an den König, auch hier König Ahab, dass der Herr deinen Propheten Lügen eingegeben hat. In Wirklichkeit hat er deinen Untergang beschlossen. Da trat Zidkia, der Sohn von Kena, auf Micha zu, gab ihm eine Ohrfeige und rief, was sagst du da, der Geist des Herrn soll mich verlassen haben und nur noch mit dir reden? Du wirst es ja sehen, erwiderte Micha, wenn der Tag kommt, an dem du dich im hintersten Winkel deines Hauses verstecken musst. Nehmt ihn fest, befahl der König, und führt ihn zum Stadtkommandanten Ammon und zum Prinzen Joasch. Sagt zu ihnen, Befehl des Königs, halte diesen Mann im Gefängnis, bis ich wohlbehalten aus der Schlacht zurückgekehrt bin. Gebt ihm die kleinste Ration Wasser und Brot. Micha erwiderte, wenn du wohlbehalten zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Und er fügte hinzu, hört, ihr Völker der ganzen Erde. Und dann wird die Schlacht geschildert. König Ahab versucht, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, dass er nicht als König erkannt wird, dass es niemand direkt auf ihn anlegt. Und Gott lässt ihn doch den Tod finden. Das ist in diese Redeweise. Aufs Geratewohl schießt einer einen Pfeil und trifft Ahab genau an der Stelle, wo er verwundbar ist. Elisha, im Gegensatz zu Micha, wird von Gott mehrfach vor Gewalttaten ungläubiger Israeliten bewahrt. Da wird zum Beispiel berichtet, dass er von einer Jugendgang, sind keine 5-jährigen Knaben, da diese, ne, also wahrscheinlich so 14-jährige Jungs, 40 an der Zahl, die setzen ihm zu. Gott hilft ihm dadurch, dem Elisha, dass er 2 Bärinnen schickt, die dieser Gang dann hart zusetzen. Gott tut durch Elisha manche Wunder zum Wohle der Menschen. Schlechtes Wasser wird genießbar gemacht. Während einer Hungersnot wird ungenießbare Nahrung essbar. Eine Witwe, die Schulden hat, bekommt so viel Olivenöl, dass sie selbst genug hat und davon sogar die Schulden abbezahlen kann. Ziemlich ausführlich werden jetzt im Predigttext von heute 2 Wunder beschrieben, die Gott zum Wohle jener Frau aus Schunem getan hat. Mit ihnen veranschaulicht Gott das Thema der Predigt heute, Gott schafft dich durch sein Wort neu. Oder allgemeiner formuliert, Gott schafft durch sein prophetisches Wort den heiligen Überrest. Ich lese mal weiter im Predigttext, 2. Könige 4, von Vers 11. Als Elisha wieder einmal nach Schunem kam, ging er in sein Zimmer hinauf, um sich auszuruhen. Danach befahl er seinem Diener Gehasi, die Schunemiterin zu rufen. Gehasi rief sie und sie trat vor ihn hin. Elisha ließ ihr durch seinen Diener sagen, »Du hast dir so viel Mühe um uns gemacht. Kann ich etwas für dich tun? Soll ich mich beim König oder bei seinem Heerführer für dich verwenden?« Aber sie ließ ihm sagen, »Ich wohne doch hier mitten unter meiner Sippe. Ich brauche keine Hilfe.« Elisha fragte Gehasi, »Was könnten wir denn sonst für sie tun?« Und der antwortete, »Es gäbe schon etwas. Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt.« »Ruf sie«, sagte Elisha. Sie kam und blieb in der Tür stehen und Elisha sagte zu ihr, »Im nächsten Jahr, um diese Zeit, wirst du einen Sohn auf deinen Armen wiegen.« »Ach Herr, du Mann Gottes«, erwiderte sie, »mach mir doch keine falschen Hoffnungen.« Die Frau wurde tatsächlich schwanger. Und ein Jahr später gebar sie einen Sohn, genau um die Zeit, die Elisha genannt hatte. Das von Elisha in Aussicht gestellte Wunder erinnert an Gottes Zusage an wen? Abraham und Sarah, 1. Mose 18. Nach dem Mahl wird berichtet, fragten die drei Männer Abraham, »Wo ist deine Frau Sarah?« »Drinnen im Zelt«, antwortete er. Da sagte der Herr, »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau einen Sohn haben.« Sarah stand im Rücken Abrahams am Zelteingang und horchte. Die beiden waren damals schon alt und Sarah war schon lange über die Wechseljahre hinaus. Sie lachte in sich hinein und dachte, »Jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen?« »Und mein Mann ist auch viel zu alt.« Da sagte der Herr zu Abraham, »Warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr um die verabredete Zeit komme ich wieder. Dann hat Sarah einen Sohn.« Und das wird fast wortwörtlich so in der Geschichte bei Elisha zitiert. Das ist ein Hinweis darauf, wenn Gott sich vorgenommen hat, einen heiligen Überrest am Leben zu erhalten in seinem Volk, dann geschieht das. So wie er es in seinem prophetischen Wort ankündigt, geschieht es. Ja, Gott schafft sich seinen Überrest durch sein Wort, er schafft auch dich durch sein Wort neu. Und das wird dann in den Versen 18 bis 37 in 2. Könige 4 besonders eindrücklich geschildert im zweiten Wunder. 2. Könige 4 von Vers 18. Als der Junge größer geworden war, besuchte er eines Tages seinen Vater draußen auf dem Feld bei den Schnittern. Plötzlich schrie er auf, mein Kopf tut mir so weh. Der Vater befahl einem Knecht, trag ihn heim zu seiner Mutter. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf ihren Knien, dann starb es. Die Mutter brachte ihn in das obere Zimmer, legte ihn auf das Bett des Propheten und schloss die Tür zu. Dann ging sie hinaus aufs Feld und sagte zu ihrem Mann, gib mir einen Knecht mit einer Eselin. Ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten. Ich bin bald wieder zurück. Warum gehst du ausgerechnet heute? Fragte er. Es ist doch weder Sabbat noch Neumondtag. Lass es gut sein, sagte sie, sattelte die Eselin und befahl dem Knecht, treib mir das Tier tüchtig an und hör nicht damit auf, bis ich es dir sage. So kam sie zu Elisha an den Berg Karmel. Der Prophet sah sie schon von Weitem und sagte zu Gehasi, da kommt ja die Frau aus Schunem. Lauf ihr entgegen und frag sie, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Die Frau antwortete Gehasi, ja, es geht gut. Aber als sie auf dem Berg bei dem Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und umklammerte seine Füße. Gehasi wollte sie zurückstoßen, aber Elisha sagte, lass sie, sie ist ja ganz verzweifelt. Und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Ach, mein Herr, sagte sie, habe ich dich vielleicht um einen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Da sagte Elisha zu Gehasi, geh so schnell du kannst nach Schunem. Bleib nicht stehen, um irgendjemand zu begrüßen. Und wenn dich jemand begrüßen will, antworte ihm nicht. Nimm meinen Prophetenstab mit und leg ihn auf das Gesicht des Jungen. Aber seine Mutter sagte, so gewiss der Herr lebt und du selbst lebst. Ich gehe nicht ohne dich von hier weg. Da ging Elisha mit ihr. Gehasi war vorausgeeilt und hatte den Stock auf das Gesicht des Jungen gelegt, aber der gab kein Lebenszeichen und rührte sich nicht. Gehasi ging zurück Elisha entgegen und sagte zu ihm, er ist nicht aufgewacht. Als Elisha selbst in das Haus kam, ging er in sein Zimmer und fand den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Er ließ die beiden draußen, schloss die Tür hinter sich ab und betete zum Herrn. Dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührte und seine Augen und Hände die Augen und Hände des Jungen. Der Körper des Jungen wurde wieder warm. Elisha stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Dann legte er sich wieder, wie vorher, auf den Körper des Jungen. Da nieste das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Elisha rief Gehasi und befahl ihm, ruf die Schunemiterin. Als sie kam, sagte er zu ihr, hier hast du deinen Sohn. Sie trat auf Elisha zu, fiel ihm zu Füßen und warf sich zur Erde nieder. Dann nahm sie ihren Sohn und verließ das Zimmer. Ja, eine der eindrücklichsten Geschichten, die wir im Alten Testament haben. Besonders die Art und Weise, ne, wie, also diese Zeichenhaftigkeit, mit der Elisha den Jungen wieder zum Leben bringt. Ja, die Erzählung macht zu Beginn einen Sprung von mehreren Jahren. Der Sohn ist mittlerweile alt genug, um allein aufs Feld zu gehen, wo sein Vater mit anderen zusammen Getreide erntet. Der Sohn wird von plötzlichen Kopfschmerzen überfallen, sodass der Vater ihn schnell zur Mutter zurückbringen lässt. Er stirbt in ihren Armen. Bemerkenswert ist dann die Reaktion der Mutter. Sie legt ihren Sohn auf das Bett von Elisha. Mit anderen Worten, wenn ihm geholfen werden kann, dann durch Elisha. Der befindet sich gerade 30, 40 Kilometer entfernt in seinem Wohnort am Berg Karmel. Die Mutter macht sich schnell auf den Weg hin zu ihm. Ihrem Mann erzählt sie nichts vom Tod ihres Sohnes. Ist euch das aufgefallen? Es ist fast so, der braucht gar nicht wissen, dass der Sohn gestorben ist, weil der ist ja bald wieder lebendig. Sie hat offensichtlich die feste Hoffnung, dass Gott durch Elisha ihren Sohn auferwecken wird. Woher sie diese Hoffnung hat, wird nicht ausdrücklich gesagt, aber es gibt wohl wenigstens zwei Hinweise. Der erste, sie hat ja ihren Sohn schon auf wundersame Weise überhaupt empfangen und geboren. Und zweiter Hinweis, möglicherweise hatte sie schon von Elia gehört, der auch das Wunder der Totenauferweckung vorher schon getan hat. Das ist also der Part der Frau. Sie hat festes Vertrauen in das prophetische Wort Gottes. Dann wird weiterhin in der Erzählung hervorgehoben, wie sehr Elisha, der Prophet, Anteil nimmt am Ergehen der Frau und ihrer Familie. Vers 25. Der Prophet sah sie schon von Weitem und sagte zu Gehasi, da kommt ja die Frau aus Schunem. Lauf ihr entgegen und frag sie, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Da die Frau antwortete Gehasi, ja, es geht gut. Die Frau gibt in der Antwort gegenüber Gehasi zu erkennen, dass sie unbedingt mit Elisha selbst sprechen möchte. Nicht mit seinem Diener. Auf ihn, den Propheten, setzt sie ihre Hoffnung, dass ihr Sohn wieder lebendig werden wird. Sie bringt dies auch in Vers 30 klar zum Ausdruck. Nachdem Elisha seinen Diener vorausgeschickt hat, da sagt sie, so gewiss der Herr lebt und du lebst, ich gehe nicht ohne dich von hier weg. Also Elisha, aus welchem Grund auch immer, denkt, ja, möglicherweise reicht's ja, wenn ich meinen Prophetenstab durch Gehasi zum Jungen bringe, dann wird Gott auf diese Weise den Jungen wieder zum Leben erwecken. Die Frau beharrt darauf, schön und gut, dein Prophetenstab, der mag schon vorausgeschickt werden, du kommst mit. Der Sohn, der liegt schon in deinem Bett und du musst dahin. Die Frau vertraut darauf, dass Gott sich wohl entschlossen habe, Elisha selbst in bemerkenswerter Weise zu gebrauchen. Und so findet Elisha selbst den Sohn tot in seinem Bett vor. Der Sohn ist wahrscheinlich schon 2 Tage tot. Es hängt Leichengeruch im Zimmer. Elisha scheut sich dennoch nicht, sich auf den Jungen zu legen, um seinen Körper aufzuwärmen. Vers 34. Elisha legte sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührte und seine Augen und Hände die Augen und Hände des Jungen. Gibt keine andere Stelle, wo eine Auferweckung mit diesen Zeichen begleitet ist. Elisha wiederholt diese Handlung und der Junge wird wieder lebendig. Er niest 7-mal, Ausdruck davon, er atmet wieder, er ist lebendig. Die Schunamiterin bekommt ihren Sohn von Gott wieder geschenkt. Sie und ihr Sohn sind ein Sinnbild dafür, wie Gott sich sein Volk erhält. Es ist gleichsam so, dass Gott seinem Volk durch das Wort, das aus seinem Mund kommt, neues Leben einhaucht. So wie Elisha das bei diesem Sohn der Schunamiterin macht. Gott haucht ihm durch seinen Propheten neues Leben ein. Und insofern ist der Sohn mit seiner Mutter ein Sinnbild für den heiligen Überrest in Israel. Dieses Thema wird im weiteren Verlauf des Alten Testaments aufgegriffen. Wer kennt nicht die Stelle bei Jesaja, also dieses Thema von der Wirksamkeit von Gottes Wort. Jesaja 55 von Vers 6. Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn an, jetzt ist er nahe. Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse ab von seinen bösen Gedanken und kehre zum Herrn um, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für mich möglich haltet. Was ihr für möglich haltet. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so dass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Gott spricht sein Wort zu jedem von euch. Wann immer du sein Wort liest in der Heiligen Schrift oder es hörst, wie heute Morgen, wirkt Gott selbst in deinem Inneren. Wir können uns Gottes Wort nicht selber aneignen, weil wir so schlimme Sünder sind. Instinktiv haben wir eine Abscheu gegen Gottes Wahrheit, weil wir über unser Leben selbst bestimmen wollen. Es ist darum ein Wunder Gottes, wenn er euch Ohren schenkt, sodass ihr gerne dieses Wort hört und es in eurem Herzen annehmt. Freut euch, wenn ihr dieses Wunder schon mal erfahren habt und immer wieder neu erfahrt. Von Elisha führt freilich eine Linie zu Jesus Christus. Der Evangelist Lukas berichtet davon, wie Jesus einmal, ähnlich wie Elisha, einen Sohn auferweckt und ihn seiner Mutter zurückgibt. Lukas 7, von Vers 11. Bald darauf ging Jesus nach Nain. Seine Jünger und noch viele Leute folgten ihm. Als sie in der Nähe des Stadttores kamen, wurde gerade ein Toter zur Bestattung hinausgetragen. Es war der Sohn einer Witwe, ihr einziger. Zahlreiche Bewohner der Stadt begleiteten die Mutter. Als der Herr die Witwe sah, ergriff ihn das Mitleid und er sagte zu ihr, weine nicht. Dann trat er näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen. Er sagte zu dem Toten, du Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da richtete der Tote sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht gepackt. Sie priesen Gott und riefen, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott selbst ist seinem Volk zu Hilfe gekommen. Wahrscheinlich ist dieser Kommentar der Leute, ein großer Prophet ist aufgetreten, so gemeint, also Jesus tut hier ja etwas, was vor ihm schon berichtet worden ist, von Leuten wie Elia und Elisha. Ist Jesus auch so ein großer Prophet wie die? Mindestens. Jesus ist der höchste Prophet Gottes. Sein Befehl an den Jüngling brachte den ins Leben zurück. Die Vollmacht von Jesus geht aber darüber hinaus, dass er zeitliches Leben wiederherstellt. Er bringt durch sein Wort sogar so etwas wie eine neue Geburt zustande. Er schenkt durch sein Wort wahres, ewiges Leben. Jesus spricht über diese göttliche Würde, die er hat, in Johannes 5 von Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Er wird ihm noch größere Taten zeigen, sodass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen das Leben gibt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Auch seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Er selbst spricht über niemand das Urteil. Denn alle sollen den Sohn ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Amen, ich versichere euch, die Stunde kommt, sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören werden und wer sie hört, wird leben. Und die Frage, die sich für dich stellt, hast du die Stimme von Gottes Sohn schon in dieser Weise gehört? Hat sie dich in der Weise getroffen, dass sie dich im Innersten neu gemacht hat? Jesus spricht hier über den Empfang des ewigen Lebens durch sein Wort. Dieses äußere Wort. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die sehr, sich sehr von Gefühlen leiten lässt. Wir sind sehr romantisch eingestellt, auch wenn es um Beziehungen geht. Äußerlichkeiten scheinen keine Bedeutung zu haben. Gott benutzt sein äußeres Wort, das ihr in den Händen halten könnt, das ihr lesen könnt, schwarz auf weiß, das ihr nachbuchstabieren könnt. Dieses äußere Wort benutzt Gott, um im tiefsten eures Herzens Dinge zu bewirken, die ihr selber nicht bewirken könnt. Einen neuen Menschen hervorbringen, der nicht mehr der Selbstbestimmung verfallen ist, sondern der auf Jesus Christus vertraut. Das ist das Herzstück der Wiedergeburt, der Geburt von oben. Diese Stimme von Gottes Sohn, die holt sogar bei der Vollendung, wenn er wiederkommt, alle verstorbenen Gläubigen aus den Gräbern. Gott schafft dich durch sein Wort neu. Ja, Jesus, er, der menschgewordene Sohn Gottes, er ist der Anführer dieses heiligen Überrestes von Gläubigen aus allen Völkern und allen Generationen. Er ist unser gekreuzigter und auferstandener Herr. Er nennt uns, er nennt euch seine Brüder und Schwestern. Bemerkenswert, auch im Blick auf die Zukunft dieser Welt. Es gibt ja die sogenannten Endzeitreden im Neuen Testament, wo Jesus einige wesentliche Dinge zu der Zeit sagt, bis zu seiner Wiederkunft. Jesus hat selber gesagt, wir wissen nicht, wir sollen auch nicht wissen, wann die Wiederkunft geschehen wird. Er hat grob skizziert, was das für eine Zeit sein wird bis zu seiner Wiederkunft. Es wird eine Zeit sein, in der wir mit aller Kraft versuchen, das Evangelium auszubreiten. Es wird eine Zeit sein, wo viele Menschen zum Glauben kommen, aus allen Völkern. Es ist auch eine Zeit, wo wir als Christen viel erdulden müssen von Menschen, die das Evangelium ablehnen. Was ist das sonst noch für eine Zeit? Ja, es ist eine Zeit politischer Unruhen. Man weiß nicht genau, was kommen da für Leute an die Regierung, spinnen die total, haben die noch irgendwelche Vernunft? Die lenken letztlich nicht die Geschichte. Gott hat sie eingesetzt, seien sie gut oder böse. Gott hat sein prophetisches Wort gesprochen durch Jesus Christus in den Evangelien. Oder auch durch den Apostel Johannes in der Offenbarung. Es gibt dieses prophetische Wort, da geht es jetzt nicht um diese oder jene Einzelheit. Fest steht, Gott hat diesen Tag festgesetzt, an dem Jesus wiederkommt. Und Jesus hat uns klar erklärt, Pi mal Daumen, was das für eine Zeit ist, die bis dahin verstreichen muss. Es ist eine Zeit, wo Gott durch sein Wort, durch das Evangelium von Jesus Christus, selber seine Gemeinde baut. Freu du dich nicht zu wenig, wenn du durch Jesus Christus zu diesem Volk gehörst, wenn Gott dich durch das Evangelium neu geboren hat. Du gehörst zum heiligen Überrest, den Gott sich durch alle Zeiten hindurch schafft und bewahrt und erhält. Ja, diese Tatsache, dass Gott selber in dir wirkt, das mag dir eine große Ermutigung sein in Zeiten der Sorgen und der Anfechtung. Ich spüre und fühle es oft genug, also ich lese regelmäßig Gottes Wort und oft genug merke ich, irgendwie habe ich das Gefühl, das bewirkt gerade gar nichts in mir. Aber ich habe oft genug erfahren, dass Gott mich da auch wieder rausgeholt hat. Und ich glaube, ja, wenn ich noch 30 Jahre lebe, werde ich durch manches Tal noch wieder gehen. Aber ich habe die feste Zuversicht, dass Gott mich auch da wieder rausholen wird. Durch sein heiliges, teures Wort, liebe Geschwister. Lass dich nicht entmutigen in Zeiten der Sorgen und der Anfechtung. Lass nicht ab vom Evangelium Jesu Christi. Lass es dir dein ganzes Leben lang als Speise für deine Seele dienen. Amen.